Samanta chakavale soatra gacanto devata sadammang munirachasa sunanto sagamokkhadang dhamma savanakalo ayang badanta dhamma savanakalo ayang badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ja, heute ist natürlich so ein Tag, wo auch wieder viele Erinnerungen hochkommen. Ja, manches, was auch sehr schmerzlich ist natürlich und gleichzeitig aber auch viel Dankbarkeit. Ja, diese wertvolle Zeit mit Ayakema gehabt zu haben und an ihrer Seite sein zu dürfen. 8 Jahre war sie ja in Deutschland und 8 Jahre durfte ich an ihrer Seite sein, was ja ganz ein großes Geschenk war. Und gleichzeitig war es auch nicht immer ganz einfach, gerade auch natürlich die letzte Zeit bedingt durch ihre Krankheit. Und ja, und dann gleichzeitig auch dieses große Projekt, das innerhalb von diesen 8 Jahren entstanden war, war ja das Buddha-Haus mit dem Kursbetrieb und dann teilweise eben dann auch schon die Kurse ausgelagert, weil sie so groß geworden sind. Dann gleichzeitig hat man ja die Metta Vihara dann aufgebaut, Stadtzentrum in München und ein Verlag. Und ja, irgendwie waren wir bloß immer eine Handvoll Menschen. Das war so ein bisschen, sie war begnadete Lehrerin, Ayakema, und hat unwahrscheinlich viele Menschen inspiriert und gleichzeitig war es ein bisschen eigenartig, dass unsere Gemeinschaft nicht mitgewachsen ist, sondern irgendwie so klein geblieben ist. Und ja, so war dann immer der, jedes Jahr am Ende des Jahres war immer der Kommentar oder die Vorname, die Vorsätze fürs neue Jahr waren immer, nächstes Jahr muss ein bisschen ruhiger werden. Also das war so ungefähr der rote Faden, der sich da durchzogen hat. Nächstes Jahr muss ein bisschen ruhiger werden. Irgendwie. Ja, irgendwie, weiß nicht, das ist so ein roter Faden, der sich durch mein ganzes Leben irgendwie zieht. Irgendwie muss jetzt mal ein bisschen ruhiger werden. Ja, und dann in dieser Phase ist Ayakema dann eben auch noch von uns gegangen, wo wir eh so eine kleine Gruppe waren und sie hat ja unwahrscheinlich, obwohl sie schwer krank war, unwahrscheinlich viel noch geleistet. Also es war ja eigentlich gar nicht zu fassen. Sie hatte in dem letzten Jahr mit ihrer fortgeschrittenen Krebserkrankung hat sie ja noch 3 ganz große Kurse mit einem über 200 Leuten, einen 160 Leute hat sie da noch gegeben. Also kann man nur ganz, ganz tiefen Respekt natürlich haben für diese Lebensleistung und tiefe Dankbarkeit eben auch, dass wir so ein tolles Erbe auch haben, so ein tolles Geschenk. Ohne Ayakema gäbe es das alles nicht hier, gäbe es mich auch in der Position auch nicht oder uns, wir sind ja einige in der Nachfolge von Ayakema, es gäbe es alles nicht. Und ich denke, da ist schon auch viel Gutes in die Welt gekommen und nach wie vor ist viel Gutes da auch am Wirken. Also allein, wenn man sich jetzt so einen Meditationskurs vorstellt, das ist ja auch was ganz Besonderes, toller Meditationsraum. Man könnte sich ihn ja nicht schöner vorstellen, mit alles biologisches Materialien natürlich und mondgeschlagenes Holz, die Balken, also wirklich auch sehr, sehr bewusst auch gebaut und alles bedacht. Und irgendwie spürt man auch diese Ausstrahlung von dem Raum, das ist ganz einfach auch was ganz Besonderes. Überhaupt das ganze Haus auch hat schon eine gewisse Ausstrahlung. Viele von euch, die herkommen, die merken das ja auch, sagen, naja, da fällt richtig auch was ab, wenn man hier ankommt oder man kommt in eine andere Energie, auch ein anderes Energiefeld auch rein. Manchmal tut man sich nur ein bisschen schwer, die ersten Tage das loszulassen, aber im Endeffekt kommt man dann schon auch irgendwann in dieses Energiefeld rein und ein Energiefeld, das uns eben auch dabei unterstützt, auch erst in der Meditation auch einmal ein bisschen tiefer zu kommen. Energiefeld, das natürlich davon geprägt ist, dass viele, viele Jahre unglaublich viele Kurse stattgefunden haben und viel hier meditiert wurde und viel Achtsamkeit auch praktiziert wurde. Und das spürt man natürlich auch irgendwo. Das ist zu Hause natürlich schon auch schwieriger, ja, so einen ganzen Tag über irgendwie zumindest einigermaßen in so einem wachen, bewussten, aufmerksamen, in so einer Haltung zu sein. Das fällt hier schon ein bisschen leichter, ist nicht totaler Selbstläufer, aber eben wir sind hier schon unterstützt, natürlich auch durch die Gruppe. Das ist auch etwas, was sehr wertvoll ist, Gruppenenergie unterstützt immer. Ja, und da kommen wir jetzt halt auch nochmal in eine Phase vom Kurs auch rein, wo es nochmal auch tiefer gehen kann. Wir haben ja jetzt, denke ich, ein sehr, sehr gutes Fundament auch gelegt mit den 5 großen Gaben nochmal. Das ist ja auch eine ja, super Orientierung, die wir nicht nur für hier jetzt haben, sondern natürlich auch für das Leben zu Hause haben, wo ganz einfach auch nochmal so zum Ausdruck kommt, dass das Geben, das die Grundlage für das spirituelle Leben ist und nicht das Bekommen, das Einverleiben, so wie es uns ja in der materiellen Welt immer wieder nahegebracht wird. Je mehr du hast, desto glücklicher wirst du sein. Ich denke, wir haben das Privileg in einer Wohlstandsgesellschaft, eben das tatsächlich hinterfragen zu können. In armen Ländern ist es natürlich anders. Da geht es ums tägliche Überleben. Da brauchen wir dann nicht anfangen, ja, das geht ums Loslassen, sondern geht es ums tägliche Überleben. Aber wir sind in einer Wohlstandsgesellschaft, wo wir alle, denke ich, diese Überlegungen oder diese Untersuchungen machen konnten. Macht mich das tatsächlich glücklich, was ich so alles bekomme in meinem Leben? Natürlich könnte es immer noch mehr sein, aber letztendlich reicht es, was wir alle schon bekommen haben, aus, um festzustellen, dass da drin nicht wirklich das Glück zu finden ist. Manchmal wird gesagt, ja, der spirituelle Weg und der materielle Weg stehen sich 180 Grad gegenüber. Das eine ist wirklich dieses Loslassen, das andere ist das Bekommen. Und, naja, wenn man es für sich selber noch nicht in der Tiefe erkannt hat oder festgestellt hat, dann weiter dran arbeiten und forschen und untersuchen. Das ist jetzt nicht, dass man irgendwas hier glauben muss, sondern wir kriegen Anweisungen, wir kriegen ja, Vorträge, in was für Richtung wir schauen können, aber letztendlich geht es immer darum, es ist ganz, ganz wichtig für uns selber, das zu untersuchen und nicht irgendeinen blinden Glauben zu haben, ja, weil ja, der Buddha das gesagt hat oder Ayakema das gesagt hat. Wobei, wenn die das gesagt haben und man das so mitbekommt, was das für Figuren waren und wie sie gelebt haben, kann man schon ein bisschen davon ausgehen, dass das nicht ganz falsch sein kann. Jetzt sagt es auch noch der Roland Anabodhi und vielleicht stimmt das doch. Aber letztendlich hilft das alles nichts. Der Buddha hat auch in der Lehrrede an die Kalama, die ich schon mal erwähnt habe, wo er eben auch so diese geniale Anweisung gegeben hat mit in Bezug auf die Wiedergeburt. Wenn es Wiedergeburt gibt, ist gut. Wenn man jetzt schon segensreich unterwegs ist und wenn es es nicht gibt, ist es auch günstig. Ja. Faden weg, was der Buddha da in der Kalama-Lehrrede weitergegeben hat. Bin ich. Ja, danke. Ja. Er hat da 10 Gründe gegeben, danke. Er hat 10 Gründe gegeben, warum wir was nicht glauben sollen, was kein ausreichender Grund ist. Und da hat er sich selber auch mit eingeschlossen. Also der hat dann gesagt, auch bloß weil es heilige Schriften sind oder weil es ein Meister gesagt hat, ist alles noch kein Grund, das zu glauben, sondern nur, wenn man es selber auch ausprobiert, wenn man es selber erkennt. Und dann fragt er die Kalama, glaubt ihr, wenn ihr Gier habt, dass das euch zum Heil oder Unheil gereicht? Und dann die Kalama immer, ja, zum Unheil, Ehrwürdiger. Glaubt ihr, wenn ihr Hass in euch habt, dass euch das zum Heil oder Unheil gereicht? Ja, zum Unheil, Ehrwürdiger. Glaubt ihr, wenn ihr Verwirrung, wenn ihr Verblendung in euch habt, dass euch das zum Heil oder Unheil gereicht? Zum Unheil, Ehrwürdiger. Und glaubt ihr, wenn ihr hasslos unterwegs seid, wenn ihr gierlos und verblendungslos unterwegs seid, dass euch das zum Heil oder Unheil gereicht? Ja, das gereicht uns zum Heil. So waren die Antworten. Und das ist natürlich etwas, was wir auch für uns anwenden können, dass wir selber immer wieder untersuchen, gereicht mir das zum Heil oder Unheil? Wir sind selbst die Instanz und keiner kann uns diese Verantwortung auch abnehmen. Und gleichzeitig dafür ist es ganz, ganz wichtig, auch vielleicht immer wieder diese intuitive Kraft, dieses Bauchgefühl und unsere Herzensintelligenz, auch diese emotionale Intelligenz da reinzubringen, weil der Kopf kann uns viel erzählen, gell? Der Verstand ist ein Zauberkünstler, der kann uns ganz, ganz viel erzählen und vormachen, kann uns, ja, Herr Kemmer das so schön ausgedrückt hat, ein X für ein Y vormachen und wir glauben es. Und die Welt sagt uns auch das und der Verstand, ja, geht in die gleiche Richtung und erzählt uns Geschichten und noch mehr neue Geschichten und rechtfertigt unseren Ärger und man muss doch und so weiter. Das kann der Verstand alles perfekt. Der kann zum Beispiel unseren Ärger rechtfertigen. Das ist überhaupt kein Problem für den Verstand. Und gleichzeitig, wenn wir in unser Herz hinein spüren, in unser Herz hinein lauschen und dann, wenn wir ärgerlich sind, da was passiert, dann wird es eng. Das Herz ist da viel, viel klarer und viel ehrlicher und wahrhaftiger. Es wird eng. Und wenn wir heilsam unterwegs sind, dann wird es wieder weit. Und das können wir immer als ein Entscheidungskriterium auch uns zu Hilfe nehmen. Wenn wir irgendwie auch eine Entscheidung fällen müssen in unserem Leben, sich diese Situationen, die es hingeht, einmal sich vorstellen, ja, wirklich auch so konkret, wie es uns möglich ist, uns das vorstellen und dann ins Herz hineinspüren, ob es da eher eng wird oder ob es da weit wird, ob da eher Freude aufkommt oder ob da eher Beklemmung und Angst auch hochkommt. Also ganz ein wichtiges Kriterium. Oder auch lernen, so ein bisschen in dieses Bauchgefühl auch reinzuspüren. Und zu schauen, was sagt denn da der Bauch. Manche haben da eine gute Basis, manche bringen da eine hohe Kompetenz mit. Das sind oft diejenigen, die gar nicht so anerkannt sind in unserer Gesellschaft. Weil da ist nicht das Bauchgefühl im Vordergrund, wonach Entscheidungen gefällt werden, sondern mehr eben diese Verstandesbasis. Also versucht da auch für eure Entscheidungen mehr diese Intuition auch wieder zu üben und immer wieder ins Herz hineinzuspüren und in den Bauch hineinzuspüren und da diese emotionale Intelligenz oder das Bauchgehirn, glaube ich, hat es auch schon mal jemand genannt, das auch so ein bisschen zur Entfaltung bringen. Ja, wir sind selber diese Instanz und so ein Meditationskurs ist natürlich auch eine ideale Möglichkeit, da auch nochmal vielleicht auch neu zu schauen, wie können wir auch unser Leben vielleicht auch nochmal, da kommt jetzt so also der nächste Schritt auf dem achtfachen Pfad, unsere Lebensgestaltung, die sehr eng mit uns, mit den 5 großen Gaben zu tun hat. Wie können wir unser Leben nochmal neu gestalten? Um was geht's denn da eigentlich im Leben? Was ist denn der Sinn des Lebens? Und ich denke, da in so einem Meditationskurs verändert sich da schon ein bisschen was, dass wir vielleicht auch den Sinn des Lebens auch nochmal so ein bisschen neu überdenken oder neu ergründen und da vielleicht tatsächlich so eine Antwort kommt. Es geht nicht darum, möglichst viel anzusammeln, möglichst sich viel einzuverleiben, sondern wie kann ich eine Situation schaffen, in der ich möglichst gut da sein kann, indem ich dabei unterstützt werde, bewusst im gegenwärtigen Moment anzukommen. Das ist ja eigentlich die Frage. Der gegenwärtige Moment, der einzige Moment ist, wo wir das Leben erleben können. Und da wäre ja eigentlich immer diese logische Schlussfolgerung, ja, wie kann ich gut im gegenwärtigen Moment ankommen? Wie kann mich meine Lebenssituation dabei unterstützen, da zu sein? Ja. Das, denke ich, ist ein ganz, ganz wichtiges Kriterium für die rechte Lebensgestaltung, was der fünfte Schritt auf dem achtfachen Pfad ist. Die rechte Lebensgestaltung oder der rechte Lebenserwerb, auch wie es manchmal auch gesagt wird. Ja, da auch nochmal zu schauen, vielleicht beim Lebenserwerb, bei der Lebensaufgabe, was auch, denke ich, ein ganz schönes Wort auch ist, die Lebensaufgabe. Ist ja auch interessant, warum heißt denn das jetzt Lebensaufgabe? Dass wieder dieses Geben enthalten ist, Lebensaufgabe. Man könnte auch sagen, was für eine Lebensaufgabe unterstützt mich dabei, möglichst von meiner Ich-Bezogenheit loszulassen. Und manche Berufe sind da sehr geeignet, andere Berufe sind vielleicht weniger geeignet, aber letztendlich ist es so, dass wir in jedem Beruf, da gibt es jetzt keinen besonders geeigneten oder besonders ungeeigneten Beruf, sondern jeder Beruf ist eigentlich dafür geeignet, auch so oder so unterwegs zu sein. Es liegt mehr an uns, wie wir das auch verwenden. Und jede Lebenssituation hat auch die Möglichkeit, auch, dass wir vielleicht auch in einer Lebenssituation, wo wir denken, wir haben keine Zeit für einen spirituellen Weg, es liegt an uns, ob wir uns da die Zeit dafür nehmen. Ich habe auch mal mit einem guten Freund gesprochen, der sehr, sehr beansprucht ist und wo ich weiß, dass der schon seit langer Zeit große Firma auch hat, wo er viele Angestellte hat und dann ist er aber auch ehrenamtlich noch immer total engagiert und macht auch im spirituellen Bereich ist er total engagiert und macht unglaublich viel noch zusätzlich und hat auch Familie, also das ist auch noch da und ich habe ihn da mal gefragt, du, wie kriegst du das alles unter den Hut? Du hast doch schon früher immer wieder davon gesprochen, dass du dir auch eine Lebenssituation mehr gestalten möchtest, wo du mehr Zeit hast. Und es war dann interessant, was er gesagt hat. Er hat dann irgendwann mitbekommen, das ist bei ihm in der Art nicht möglich, wie man es allgemein eben sich so vornimmt, ja, irgendwie so ein bisschen die Stunden reduzieren. Und gerade wenn man der Chef von so einem Bereich ist, da ist das vielleicht fast eine Illusion. Und er hat dann gesagt, das, was ich mache, das mache ich, ja, und nichts anders. Also ich bin da ganz da und bin ganz nur bei dem und dadurch habe ich unendlich viel Zeit. Also das ist eine total schöne Aussage und das können wir natürlich auch in unser Leben reinnehmen. Wenn wir immer denken, Mensch, jetzt müssen wir erst die Kinder noch groß sehen und wenn die einmal aus dem Haus sind, dann können wir wirklich intensiv praktizieren. Ja, so diese Haltung, die wir alle gut kennen, wo man keine Zeit hat und ja, und wenn es bloß schon Feierabend wäre, dann am Feierabend, da habe ich dann ein bisschen Zeit. Oder wenn es dann schon bald Wochenende wäre, am Wochenende, da setze ich mich einmal hin und dann habe ich einmal Zeit für die Meditation. Oder wenn ich schon bald Urlaub hätte und im Urlaub, dann nutze ich die Zeit einmal, dass ich wirklich dann intensiv praktiziere. Oder dann eben, wenn ich doch schon bald in Rente wäre, in der Rente, da habe ich dann wirklich einmal Zeit, den spirituellen Weg zu beschreiten. Bitte nicht so das Leben vergeuden, möchte ich fast sagen, sondern jetzt ist die Zeit, wo wir praktizieren. Es kommt nicht so sehr darauf an, ob wir viel zu tun haben oder wenig zu tun haben, sondern jetzt das, was wir machen, machen. Da sein. Sati. Sati, das ist ja, kommt jetzt dann das rechte Bemühen und die rechte Achtsamkeit auf dem achtfachen Pfad. Und Sati hat eigentlich als Bedeutung, wird im Allgemeinen als Achtsamkeit übersetzt. Aber es ist, denke ich, nur ein Aspekt von Sati. Ich habe da selber mal tief reingeforscht in einem Retreat, das ich in Amerika in einem Kloster verbracht habe, in der Bhavana Society mit Bhante Gunaratana. Bhanteji, ein wunderbarer singalesischer Mönch, der das leitet, der jetzt schon hochbetagt ist. Denke immer noch lebt, Mitte der 90, der ist schon Mitte 90 jetzt, glaube ich. Und ich hatte die Möglichkeit, mit ihm auch jeden Tag Austausch zu haben. Also es war ein ganz großes Geschenk, also da eben Zeit auch zu verbringen. Er ist ein wunderbarer Lehrer, auch der auch Vertiefungen auch gelehrt hat, aber der auch so einen Klassiker geschrieben hat, Mindfulness in Plain English. Also, und das ist, glaube ich, der Klassiker in der buddhistischen Literatur. Also kann man ins Deutsche gar nicht so gut übersetzen. Das ist Achtsamkeit natürlich, jetzt Mindfulness. Achtsamkeit in Plain English heißt so in einer einfachen Sprache oder in klipp und klar ausgedrückt, so ein bisschen könnte man es übersetzen, dieses Plain English. Und ja, und da beschreibt er eben auch sein tiefes Verstehen von Achtsamkeit. Damit habe ich mich natürlich beschäftigt mit dem Buch. Ich habe dann natürlich die Lehrreden auch gelesen und habe da reingeforscht, habe Vorträge von Bhikkhu Bodhi angehört, der gelehrte Mönch in der Theravada-Tradition ist. Und dann kam gerade auch das Buch von Eckhart Tolle raus, jetzt, habe das alles so dann, also wirklich da das so ein richtiges Erforschen von Sati gemacht, Satipatthana. Was heißt denn das? Weil es mich immer so ein bisschen unbefriedigt gelassen hat, dieses Wort Achtsamkeit. Ich habe mir gedacht, das ist schon, aber es ist es nicht wirklich. Und irgendwann kam dann innerlich dieser Begriff hoch, Satipatthana. Sati ist Bewusstsein, bewusst Dasein. Das ist Sati. Bewusst da sein. Und wo mir dieser Begriff hochgekommen ist, ja, bewusst erleben. Das, was eben jetzt stattfindet, das mitbekommen, das bewusst mitbekommen, da sein, das erleben. Ja, bewusst sein, bewusst erleben. Und dann ist das hochgekommen, ja, das ist Sati. Und dann sind mir die Tränen gekommen, weil ich so tief von diesem Erkennen berührt war, dass ich mir gedacht habe, genau das ist es eigentlich. Und Achtsamkeit ist ein Aspekt davon, ja. Oder Wachheit oder Wertschätzung ist ja auch in dem Wort Achtsamkeit, ist ja das auch drin. Achtung, da ist ja auch eine gewisse Achtung drin, eine gewisse Wertschätzung. Ja, Wertschätzung auch ganz was Wichtiges. Also auch der Umgang, zum Beispiel fällt mir da gerade ein, zu Hause mit unseren Dingen, da kann man auch ganz genau erkennen, wir sind ja in dieser Wohlstandsgesellschaft, wo wir nicht immer den Wert der Dinge erkennen. Ich meine, wo ich aufgewachsen bin, da hat man Schuhe immer geputzt und nochmal geputzt und nochmal geputzt. Da hat man nicht so viel Paar Schuhe gehabt. Und heutzutage, ja, ich weiß nicht, mit dem Schuheputzen, das ist nicht mehr so populär. Und wenn die Schuhe nichts mehr taugen und so, dann kauft man sich halt neue. So, das ist so ein bisschen, ja, so eine Wegwerfgesellschaft auch, gell? Also es ist ganz einfach auch viel ganz Billiges auf dem Markt und ja. Und da ist wenig Wertschätzung, da wenig Achtung, wenig Sati auch. Also das ist schon auch ein Aspekt von Sati, da eben mit den Dingen und was wir zur Verfügung haben, wirklich auch achtsam da umzugehen. Aber vor allem ist eben dieser Aspekt bei Sati vorhanden, bewusst da sein. Jetzt im gegenwärtigen Moment. Den gegenwärtigen Moment, was immer wir da machen, bewusst mitbekommen, bewusst erleben, das ist Sati. Und da haben wir natürlich hier in einem Meditationskurs haben wir ein super Trainingsfeld, wo wir diese Qualität auch entfalten können und vielleicht an der Stelle auch dieses Geheimnis für die Meditation. Im Allgemeinen ist eine Meditation dadurch gegründet, dass wir Sati aufrechterhalten, dass wir ein durchgehendes, kontinuierliches Sati irgendwie etablieren. Also so gut es uns möglich ist, immer das rechte Bemühen geht vor Sati, so gut es uns möglich ist, ohne Zähne zusammenbeißen, ohne Verkrampfung, ja, jetzt muss ich immer da sein, jeden Augenblick mitbekommen, nicht auf die Art, sondern dieses große Geschenk, das da enthalten ist, ich darf jeden Augenblick erleben, ich darf das Leben erleben, ich darf das mitbekommen, wow, und hier ist eine Situation, die mich dabei unterstützt, dass ich ganz jeden Augenblick mitbekommen kann. Und dann, wenn ich jeden Augenblick mitbekomme, dann bin ich da und dann fange ich an, so in ein ganz anderes neues Bewusstsein, in ein tatsächlich neues bewusstes Sein, in ein neues bewusstes Erleben reinzukommen. Und diese kontinuierliche Achtsamkeit ist dann die ideale Basis, um dann auch in der Meditation nicht immer wieder von Neuem anzufangen und wieder, jetzt bin ich wieder in der Meditation, sage ich, Achtsamkeit auf dem Atem. Dann fängt man wieder von vorn an und dann ist die Meditation vorbei, dann geht man wieder hinaus, und dann ist man unten und weiß gar nicht, wie man runtergekommen ist. Gell? Hat überhaupt nicht mitbekommen, dass man vom Sitz aufgestanden sind, dass wir da rausgegangen sind, dass wir durch die Tür gegangen sind, dass wir zur Treppe gegangen sind, dass wir die Treppe runtergegangen sind, dass wir unten dann angekommen sind und uns das Essen vielleicht genommen haben, uns dann mit dem Essen auf den Tisch gesetzt haben, sondern irgendwie waren wir gerade noch in der Meditation und auf einmal ist man beim Essen. Ja, und zwischendrin hat man nichts mitbekommen. Ja. Keine Zeit. Also das vielleicht nochmal ganz, ganz wichtig, das ist das Geheimnis für eine gute Meditation, diese durchgehende Achtsamkeit zu etablieren, und sodass man nicht jedes Mal neu anfangen muss, wenn man hier wieder auf dem Sitzkissen ist, sondern sodass man schon in diesem bewussten Sein, in dem bewussten Erleben drin ist und dann das gleich übergeht in die Achtsamkeit auf dem Atem. Ein wichtiger Aspekt auch von Sati ist auch dieses Erinnern, das wird auch immer wieder erwähnt, Erinnern, also auch an was erinnern, ja auch an unser inneres Erinnern, wie das Wort ja auch sagt, also wirklich auch da sein, bei uns selber, in unserem Innern auch ankommen, also das ist auch ein Aspekt von Sati. Und gleichzeitig vielleicht an der Stelle auch sich auch daran erinnern, dass manche Situationen, manche Umstände uns mehr dabei unterstützen und es uns leichter machen, vielleicht auch da zu sein, und manche Situationen ja vielleicht auch geeigneter sind, diese innere Freude auch hochzubringen. Ich hatte ja auch schon mal erwähnt, ja, dass die Freude eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung ist, neben dieser anhaltenden Achtsamkeit. Und da diese beiden Dinge, wenn man zusammenbringt, diese innere Freude auch, ja, dann auch sich daran zu erinnern, wo gibt es in meinem Leben auch so Punkte, wo ich mich wirklich auch gut einlassen kann, wo auch so eine innere Freude hochkommt. Und es ist natürlich hier an so einem Ort noch mal ein bisschen einfacher. Allein, ich habe es ja schon erwähnt, das Buddha-Haus ist ein Ort, der ja natürlich auch eine ganz große Kraft auch ausstrahlt. Ja, wo bei vielen auch eine gewisse Freude auch natürlich hochkommt, an so einem Ort zu sein. Ich hatte mal diese Gelegenheit mit jemandem, der auch so die Energiefelder gesehen hat, also wirklich mit den Augen auch gesehen hat, nicht nur gespürt hat, sondern gesehen hat. Ich glaube, spüren tun wir es alle auch irgendwie, ob jetzt eine eher schwierige, enge Energie ist oder ob eher lichte, leichte Energie da ist. Da haben wir alle auch eine gewisse Kompetenz und Fähigkeit, aber dass man das auch sieht, da gibt es eher wenige Menschen, die diese Fähigkeit haben. Kleine Kinder haben oft noch die Fähigkeit, die sehen auch noch mehr wie die Erwachsenen, und leider werden die da in dieser Fähigkeit oft nicht so wirklich unterstützt. Auch ja, manche Erwachsene, wie gesagt, haben diese Fähigkeit, und da war eben auch einmal jemand da, der diese Fähigkeit hatte, und der hat gesagt, dass dieses Energiefeld wie eine Glocke über das Buddha-Haus drüber geht und auch noch das Nachbarhaus mit einschließt, und die Glocke, die fängt da vorne bei der Kreuzung an, da wo die Kastanie steht, wo man dann das letzte Mal abbiegt zum Buddha-Haus, und wenn man da aufpasst, das kann man energetisch tatsächlich auch spüren, wenn man da dann abbiegt auf einmal, klar kann man sagen, jetzt taucht das Buddha-Haus auf, jetzt erinnere ich mich wieder und jetzt bin ich wieder zu Hause, oder wie manche sagen. Aber energetisch, auch gerade wenn man zu Fuß auch herkommt, kann man das also ganz gut spüren. Auf einmal verändert sich so ein bisschen die Energie. Ja. Und diese, ja, vielleicht Glocke, die da über das Buddha-Haus so gestülpt ist, kann man dann eintreten in dieses Energiefeld. Das uns natürlich, wenn wir es dann wieder bewusst wahrnehmen und uns daran erinnern, mitbekommen, dass uns dann natürlich wieder unterstützt, leichter da zu sein. Also es geht alles so Hand in Hand. Oder auch, was vielleicht heute besonders auch eine schöne Möglichkeit ist, auch sich daran zu erinnern, ist natürlich die Stupa. Das ist das, ja, da, wo die Urne von Ayakema ja auch begraben ist. Nicht begraben, wie sagt man da? Reingegeben wurde, aufbewahrt ist, ja, ihren Wohnort hat. Und das ist natürlich auch ein Kraftplatz, und wo man auch mit Erinnerung natürlich auch sich dem annähern kann, auch mit Dankbarkeit auch sich annähern kann. Und wir haben ja für heute Nachmittag haben wir uns gedacht, es wäre auch schön mit der Gruppe das zu erleben. Wir wissen noch nicht genau, wie das Wetter sein wird. Ich hoffe, das Wetter einigermaßen mitmacht. Ist so ein bisschen wackelige Geschichte, und Tanja wird dann heute Nachmittag, wenn's passt, wird sie ein paar Worte dazu sagen, wie wir das vielleicht heute auch gestalten können an der Stupa. Und wenn das Wetter nicht mitmacht, dann treffen wir uns halt hier heroben, und ich werde dann heroben vielleicht eine Meditation zur Ayakema anleiten und oder vielleicht auch ein paar Fragen beantworten. Oder heute Abend ist natürlich auch eine Möglichkeit, wo ihr auch Fragen stellen könnt, dass das so ein bisschen ein Ayakema-Tag wird heute, da wo ihr Fragen stellen könnt, wo ihr immer schon mal wissen wolltet, was hat sie denn gegessen? Was hat sie am liebsten gegessen? Ja, auch diese, ich denke, diese Naturbegegnungen, die Tanja die letzten Tage angeführt hat, helfen uns natürlich auch dabei in der Natur. Also es ist das eigene Erleben. In der Natur fällt es ganz einfach am allerleichtesten, da zu sein. Also das, denke ich, das stimmt ja alle zu. Das, da ist es leichter. Da ist ganz einfach so eine, ja, so eine Ausstrahlung da, so ein Energiefeld da in jedem Wald, auch wenn er vielleicht nicht so ganz so schön ist, wie wir uns das vorstellen würden, wenn es eher ein bisschen Monokultur ist und so weiter. Trotzdem ist ein Energiefeld da, das wir ganz gut spüren können und das uns dabei unterstützt, auch da zu sein. Auch der Wasserfall, ich war heute selber heute Morgen auch am Wasserfall, das ist auch ein Kraftort. Also klar sind da so ein bisschen Verwerfungen, wenn man ganz genau hinspürt, sind ein bisschen Verwerfungen. Die Mauer ist jetzt nicht ganz natürlich, das ist vom Menschen gemacht, wo der Wasserfall runterkommt. Und ich habe es auch schon mal erlebt, das war vor 3 Jahren oder was war das, wo die Mauer auch eingebrochen war und dann der ursprüngliche Lauf wieder mehr zum Vorschein gekommen ist und so. Und das Flussbett, aber da das Bachbett, das Flussbett oben, wo der Fluss ja ganz träge dahin fließt, also es ist ja auch ganz interessant, das war dann ganz tief und so ein bisschen, ja, hat nicht so schön ausgeschaut, also es war so dann so ein bisschen trocken und ein bisschen verwüstet hat es auch ausgeschaut, das war eben auch im Zusammenhang mit einem Sturm. Ja, ich war da heute nochmal dort und also schon ein beeindruckender Ort auch. Und auch so diese, ich glaube, du hast das gestern auch angeleitet, dass man das auch so mit dem eigenen Leben auch vergleichen kann. Und habe mir auch nochmal so gedacht, bin da selber nochmal so hingegangen, ja, so schaut das Leben tatsächlich aus. Manchmal fließt so sehr sanft und sachte dahin, gell, und man denkt, alles total easy. Gell, und dann, man kann gar nicht so schnell schauen, auf einmal kommt der Wasserfall und es stürzt in die Tiefe. Gell? Vorher total noch so ganz sanft und ruhig fließt das Leben dahin und dann wusch geht es nach unten. Und von der Seite kommt eine andere Energie daher und unten gibt es Wirbel und das Wasser muss schauen, ob es weiterkommt und dann erst einmal so Verwirrungen, Verstrickungen und wow, und dann irgendwann muss ich das neu formieren und aussortieren und bis dann wieder so ein bisschen einigermaßen geordnet weiterfließt. Ja. Ich denke, solche Lebensphasen kennen wir alle, wo eben so auf einmal wusch, wo es den Boden unter den Füßen wegzieht und dann wirklich nach unten geht und dann unten harter Aufprall vielleicht, dann noch mit da kommen Strömungen dazu und da noch Strömungen und man kommt direkt auch ein bisschen in einen Strudel rein und muss dann schauen, wie man wieder aus dem Strudel rauskommt, wie man irgendwie wieder weiter fließt und dann irgendwie, oh, jetzt geht es dann wieder so ein bisschen geordnet weiter. Und sortiert man sich dann wieder, dann kommt wieder eine Phase, wo es vielleicht tatsächlich auch wieder ein bisschen in ruhigere Gewässer geht und dann kommt wieder ein Seitenarm daher, wieder irgendjemand kommt in unser Leben, wo vielleicht auch ganz belebend ist, oder aber kann auch sein, dass wieder neue Verwirbelungen stattfinden. Ja, ist wirklich interessant, einmal einen Fluss so von der Quelle vielleicht bis zur Mündung auch einmal so zu vergleichen mit unserem Leben. Genauso schaut unser Leben aus. Ja, von der Quelle bis zur Mündung. Und hier ist vielleicht auch eine schöne Möglichkeit, auch einmal zu schauen, was für Abschnitt von meinem Leben, in was für einem Abschnitt befinde ich mich da gerade. Bin ich da gerade oben an dem, wo es noch sehr, sehr ruhig fließt, oder ist gerade Wasserfall, oder kommt gerade irgendwie eine andere Strömung daher? Ist gerade eine Verwirbelung da? Naja, toller Ort. Natürlich auch sehr, sehr geeignet, um da zu sein, Sati zu praktizieren. Auch vielleicht auch schön mit dem Bemühen, auch was ja auch so ein wichtiger Schritt auf dem achtfachen Pfad ist, dieses rechte Bemühen auch, da kann man auch bei so einem Fluss auch ganz schön mitbekommen und so. Manchmal hat man das Gefühl, man muss tatsächlich ein bisschen eingreifen, aber im Allgemeinen ist das Eingreifen immer daraufhin ausgerichtet, wie kann ich gut wieder weiter mitfließen. Ja. Und auch bei unserem Leben oder in der Meditation auch immer wieder zu schauen, wie schaut dieses rechte Bemühen aus, wie kann ich da in eine gute Mitte auch kommen. Das ist ja so da die Frage, und wo wir alle die Tendenz haben, manchmal ganz einfach zu sehr die Zähne zusammenzubeißen, das ist ein Extrem, in das wir verfallen können, das kennen wir alle auch gut, wo es dann verkrampft und wo es dann eng wird im Kopf und der Spannung auftritt. Das habt ihr bestimmt alle auch in dem Meditationskurs auch schon erlebt, dass so ein bisschen verkrampft wird oben. Und dann bitte wieder total aussteigen aus der Meditation, wieder ganz von vorne anfangen, Anfängergeist und liebende Güte, die man ja eh am Anfang von jeder Meditation machen soll, liebende Güte wieder offen und weit, Licht und leicht, irgendwas sich vorstellen, auch wo viel Weite da ist, wo vielleicht diese sanfte Fließen auch wieder mehr zugänglich ist, und sich ganz in das reingeben und dann wieder ausgestattet mit dieser entspannten Haltung dann wieder sich vielleicht auf den Atem ausrichten. Ja. Wenn man dann wieder merkt, Mensch, ich bin wieder am Verkrampfen, dann wieder loslassen. Wir müssen nichts mit Gewalt erzwingen, wir können auch nichts mit Gewalt erzwingen. Manchmal wird auch gesagt, dass das ja unser spiritueller Weg, unser spirituelles Wachstum, ja, vergleichbar ist mit dem Wachsen von Gras. Da können wir auch ziehen, so viel wir wollen. Das Gras wird deswegen nicht schneller wachsen. Also es hat ganz einfach so auch eine eigene Geschwindigkeit. Und bestens sind wir beraten, auch zu schauen, wie, in was für Geschwindigkeit sind wir da unterwegs. Und gleichzeitig, wenn wir in das andere Extrem fallen, es ist ja eh alles egal, und wenn das eh seine eigene Geschwindigkeit hat, dann brauche ich ja auch überhaupt nichts machen, dann brauche ich mich auch nicht bemühen, brauche ich mich auch nicht zum Meditieren hinsetzen, das wird ja alles von selber auch stattfinden. Ja, und dann merkt man, das ist natürlich auch keine Haltung, wo sich stimmig anfühlt. Ja. Und da hat der Buddha uns auch ein schönes Gleichnis gegeben, ja, gerade mit dem, was fühlt sich stimmig an. Und dieses stimmig anfühlen, das ist nicht jeden Tag gleich. Wir müssen da jeden Tag ein bisschen neu uns einstimmen und ausrichten. Und ja, und da hat er eben, gibt es auch eine schöne Geschichte, die das sehr, denke ich, klar zum Ausdruck bringt. Da war auch ein Mönch, ja, der eben den Buddha gehört hat und so begeistert war, dass er eben gleich Mönch geworden ist und gedacht hat, ja, jetzt, ich werde es jetzt auch durchstarten, und bis ich die volle Erleuchtung erreicht habe, so wie Ajahn Brahm, der auch ja, von der Buddha-Lehre gehört hat und auch von der Geschichte vom Buddha, wo er unter dem Bodhi-Baum gesessen ist und den Entschluss gefasst hat, ich werde hier nicht eher aufstehen, bis ich die volle Erleuchtung erreicht habe. Und er geht auch nach Hause, ja, inspiriert von der Geschichte, geht nach Hause und setzt sich zu Hause auch auf ein Meditationskissen nieder und fasst den Entschluss, ich werde hier nicht wieder aufstehen, bis ich nicht die volle Erleuchtung erreicht habe. Und so, er sitzt dann zwei Stunden und die Schmerzen werden immer unerträglicher. Und die Erleuchtung verschwindet natürlich immer weiter. Schmerzen werden immer größer Und diese Gelassenheit, der tiefe Frieden, der verschwindet immer weiter und er kapiert dann eher auf die Art und Weise. Auf die Art und Weise geht es nicht. Ja, auch, fällt mir auch noch, die erzähle ich jetzt auch, die Geschichte, fällt mir auch gerade noch ein. Vom Buddha und von Angulimala, eine bekannte Figur auch gerade in den Theravada-Ländern. Angulimala war ein fehlgeleiteter Mensch, der Gelübde abgelegt hat, ja, 1000 Menschen umzubringen und hat dann die Angulimala, eine Mala geformt aus dem kleinen Finger, Fingerspitzen, Anguli heißt, glaube ich, sind diese kleinen Fingerspitzen, und er hatte schon 999 Menschen umgebracht, hat im Wald gelebt und war kurz davor, eben sein Gelöbnis zu vollenden. Und ja, und der Buddha hat dieses Potenzial auch von dem Angulimala erkannt, der eigentlich den Namen Ahimsa hatte, der Gewaltfreie, und dann durch ein verblendetes Gelöbnis, eben falschen Glauben, also verwirrten Glauben und auf den falschen Weg gekommen ist. Und der Buddha ging dann selber in den Wald, um Angulimala auf den rechten Weg zu bringen. Und Angulimala freut sich, endlich traut sich jemand wieder in den Wald endlich kann ich mein Gelübde vollenden. Und er hat ja selber am meisten darunter gelitten, das kann man sich ja vorstellen. Jemand, der für Gewaltfreiheit steht und auch den Namen hatte und ja, eben dann auch so ein falsches Pflichtbewusstsein oder so ein falsches, verwirrtes Gelöbnis abgelegt hat. Und endlich sieht er diesen Wanderasketen und er weiß, jetzt kann ich das vollenden. Und ja, und er sieht den Asketen und läuft ihm hinterher. Und was passiert? Je schneller er läuft, desto weiter entfernt sich der Buddha von ihm. Und irgendwann kann Angulimala nicht mehr und wird langsamer. Und je langsamer er wird, desto näher kommt der Buddha wieder. Und dann denkt er, jetzt ist er gar nicht so weit weg, jetzt habe ich die Chance, ihn zu erwischen. Und beschleunigt wieder und er beschleunigt und und der Buddha entfernt sich wieder. Und das geht dann auch. Ja, das geht dann ein paar Mal so hin und her und irgendwann kann Angulimala nicht mehr und schreit dem Buddha hinterher, bleib endlich stehen. Und der Buddha antwortet Angulimala, ich bin längst stehen geblieben, bleib auch du stehen. Also Buddha ist aus diesem bedingten Entstehen, aus diesem Kreislauf, aus diesem Stresslauf, aus diesem Getriebensein, er ist ausgestiegen. Er ist der Erwachte geworden und sagt zum Angulimala, ich bin längst stehen geblieben, bleib auch du stehen. Und Angulimala versteht sofort, was der Buddha meint, fällt dem Buddha zu Füßen und erkennt, wer da vor ihm ist und bittet den Buddha um Aufnahme in den Orden. Er wird in den Orden aufgenommen, entgeht dadurch der weltlichen Gerichtbarkeit. Das war damals auch ein Agreement, das der Buddha mit den Königen seiner Zeit gemacht hat, dass der Orden eigene Verfassung hat. Sodass Angulimala der Todesstrafe, die auf ihn gewartet hätte, entgangen ist und gleichzeitig hatte er noch sehr zu leiden, weil natürlich, als er auf Almosen gegangen ist, die Leute ihn schon auch erkannt haben und ihm ordentlich zugesetzt haben, aber er hat das auch alles ertragen und hat gewusst, das ist auch gut, dass ich da karmisch auch was abtragen kann. Aber er ist nach nicht allzu langer Zeit auch einer der Erleuchteten geworden und er ist heute immer noch eine ganz, ganz große Figur, wo gerade auch von Frauen auch angerufen wird, die Kinder erwarten oder die gerade ein Kind bekommen haben und die um den Segen von Angulimala bitten. Ahimsa, der Gewaltfreie. Und was so schön ist in der Geschichte ist, da je schneller man unterwegs ist, desto weiter entfernt sich ja, das Erwachen, das Erleuchtetwerden, die Befreiung. Und wenn man momentan die Welt so anschaut, die ist ja richtig schnell unterwegs. Ja? Und man hat das Gefühl tatsächlich, wir sind sehr, sehr weit fortgeschritten, weggeschritten. Ja? Je schneller man unterwegs ist, desto weiter entfernt man sich. Und wir wären gut darin beraten, zu verlangsamen, zu entschleunigen. Ja? Es gibt ja auch inzwischen Bewegungen, wo es darum geht, mehr zu entschleunigen. Ja, vielleicht auch eine Geschichte, die wir uns merken können, die wir so ein bisschen als Orientierungshilfe verwenden können. Vielleicht auch geht es in unserem Leben auch darum, ein bisschen zu entschleunigen oder ein bisschen rauszukommen. Vielleicht auch immer wieder mal stehen zu bleiben oder immer wieder ganz einfach in den gegenwärtigen Moment anzukommen. Auch wenn man vielleicht viel zu tun hat, wie ich auch erzählt habe von dem Freund von mir, der wirklich viel zu tun hat. Trotzdem ganz da sein. Ich bin ganz da. Ich steige aus diesem ständigen anders haben wollen, hinter mich bringen, um dann irgendwann vielleicht die Zeit zu haben, da zu sein. Der Buddha hat bei der Praxis der Achtsamkeit davon gesprochen, hat er eine Formulierung auch verwendet, die, denke ich, auch sehr aussagekräftig ist, die heißt, nachdem er Verlangen und Bekümmertsein hinsichtlich der Welt überwunden hat, richtet er die Achtsamkeit auf den Atem. Nachdem er dieses Verlangen, dieses Greifen, vor allem nach unseren Sinneseindrücken, nach Sinnesinput, nach Sinneserlebnissen, nachdem wir das einmal ein bisschen losgelassen haben. Und auch dieses Bekümmertsein hinsichtlich der Welt, das ist ja auch etwas, was wir alle total gut kennen. Ständig sich irgendwelche Sorgen machen, irgendwie sich kümmern müssen, glauben, dass wir dadurch besonders liebevoller Mensch sind, je mehr wir uns kümmern. Also so dieser Kümmerer oder diese Kümmerin, die wir alle in uns tragen und da vielleicht auch mal auszusteigen und auch in dem Wissen, dass wir damit niemandem einen Gefallen machen. Das ist nur, dass wir Kontrolle haben wollen, dass wir das Ich auch immer wieder irgendwie neu bestätigen wollen. Und ja, ich muss mich um alles kümmern. Das Leben weiß nicht, wo es lang geht. Ich bin derjenige, der sich um alles kümmern muss. Nicht nur um mich, sondern um viel, viel mehr. Da mal aussteigen, können uns um uns selber kümmern, um unsere Lebenssituation und da vielleicht auch nochmal zu schauen, wie kann ich mein Leben da nochmal neu ausrichten. Vielleicht auch, wir müssen vielleicht gar nicht von der Lebenssituation was verändern, wir müssen nur vielleicht neue Prioritäten setzen. Die Priorität, dass ganz einfach der spirituelle Weg, die spirituelle Praxis, dass das jetzt an erster Stelle steht und nicht das Kümmern oder das möglichst viel Bekommen. Sondern wie kann ich gut da sein? Wie kann ich gut loslassen? Wie kann ich gut hergeben üben? Wie kann ich gut geben üben in allen Bereichen? Wie kann ich gute Gebefreudigkeit erfüllen? Wie kann ich immer wieder Orte aufsuchen, Kraftquellen auch in mein Leben bringen, wo ich mich leicht tue, auch da zu sein? Das ist ja auch eine total schöne Ausrichtung. Wie kann ich auch mich erinnern an Erlebnisse, wo ich viel Freude hatte? Ja, das ist ja auch ein Aspekt von Sati. Uns an Dinge, an Orte zu erinnern, wo wir sehr, sehr intensiv da waren. Also wir hatten ja heuer im Frühjahr auch eine Reise in Frankreich gemacht, wo wir Kraftorte besucht haben. Und da tiefe Erlebnisse auch waren. Und wenn ich jetzt an diese Orte denke, dann ist diese Energie, die damit verbunden ist, immer noch da. Also ich weiß, an einem Dolmen, wo wir waren, so eine Steinformation, also wo wir hingegangen sind, ich konnte erst einmal gar nicht hingehen. So kraftvoll war die Ausstrahlung von dieser Steinformation. Und ich bin so richtig ein bisschen in Ehrfurcht erstarrt und bin dann so 10 Meter vor dem Dolmen auch stehen geblieben und habe dieses Energiefeld, das von diesem Stein ausgegangen ist, wahrgenommen. Und das hat mich richtig reingezogen. Also da musste ich mich nicht extra jetzt noch bemühen, da zu sein, sondern das hat mich so richtig reingezogen. Und dann Und dann bin ich da zu dem Stein, auch zu dem Dolmen hingegangen. Das sind so drei, vier so aufrecht stehende Steine. Und da war dann oben noch so ein Stein, ein großer Stein drüber gelegt, wo man gar nicht weiß, wie kann denn sowas zustande kommen. Also so ein Wunder der Natur, wo man, ja, so wie die Pyramiden oder wie Stonehenge ist vielleicht die bekannteste Steinformation in England, wo man nicht weiß, warum stehen die so und so da und wie ist das zustande gekommen. Und ja, vielleicht müssen wir auch nicht alles wissen. Oder vielleicht kann es auch sein, dass Menschen in früheren Epochen vielleicht andere Fähigkeiten hatten. Vielleicht hatten die Fähigkeit der Levitation, dass sie so die Schwerkraft ein bisschen ausgehebelt haben. Also so schaut es zumindest aus so bei diesem Dolmen. Naja, und dann bin ich da schon auch hingegangen und habe dann so einen Stein auch wieder berührt und wurde von dem Stein in einen Zustand verführt, möchte ich fast sagen, oder reingezogen, der total zeitlos war. Also es war ein unendlicher Zustand, zeitloser Zustand und auch so ein bisschen mit einer unendlich weiten Landschaft, wo es ganz einfach keine Zeit gab, wo es nur Dasein gab. Also frei von jeglichen Bekümmertsein oder jeglichen Tun oder irgendwas unternehmen müssen, sondern nur Dasein. So wie ich es gestern auch angeleitet habe, gestern Abend in der Meditation der Buddha, dieses tief in sich ruhen. Oder so wie der Gründen, der ja hier so wunderbar steht, das ist ja auch hier ein Kraftort. Wir brauchen bloß in den Garten gehen und den Gründen anschauen und diese Pyramide, die er ja auch ausstrahlt. Und der ruht ja auch total in sich. Ja, der ist richtig da. Und wenn wir uns darauf ausrichten, dann werden wir unterstützt, selber so da zu sein. So, gerade wenn man auch die Meditationsposition hat, wo man, wenn man das kann, im Schneidersitz sitzt, am Boden sitzt und so, auch so eine Pyramidenform hat und dann sich an den Gründen erinnert, boah, da sein. Und da haben wir ja immer die Möglichkeit, uns an sowas auch zu erinnern, uns ja, dieses Kraftfeld wieder zugänglich zu machen. Und das ist auch vielleicht ein wichtiger Aspekt von Sati, dieses Erinnern. Ja. Und da können wir ja alle uns so Orte auch erschließen, so Kraftquellenforscher werden, wo wir auch einen Urlaub vielleicht auch mal dafür verwenden, an Kraftorte hinzugehen und aufzusuchen und sodass wir dann vielleicht auch ein tiefes Erlebnis haben, das wir dann auch wieder für die Meditation verwenden können. So ein inneres Netzwerk an Kraftfeldern, das in unserem Herzen abgespeiert ist, sich zu schaffen. Und es ist das Interessante, das wissen wir aus der Neurowissenschaft, dass der Geist und das Herz gar nicht so genau unterscheiden können, ob wir tatsächlich jetzt an dem Ort sind oder ob es nur in der Erinnerung stattfindet. Das ist das sensationell, dass das so ist. Wir können also, wenn wir solche Erlebnisse hatten und uns daran erinnern, wir können da immer wieder hingehen und das wieder erleben. Also das ist ja auch eine unglaublich schöne Vorbereitung für die Meditation. Das ist auch, wie man auch vielleicht eine liebende Güte-Meditation nochmal neu für sich auch gestalten kann, da wo man ja die Möglichkeit hat, jetzt erinnere ich mich an zwei, drei tiefe Erlebnisse, die eine unglaubliche Präsenz in mir ausgelöst haben, die eine tiefe Freude in mir ausgelöst haben und an das erinnere ich mich und dann bin ich frei von diesem Bekümmertsein und nach irgendwelchen Sinneskontakten zu suchen, die mich nur zerstreuen. Ja, und wenn wir so natürlich in die Meditation reingehen, die Atembetrachtung machen, dann führt es uns eigentlich, möchte fast sagen, ganz von alleine nach innen. Ja. Ja, und da werde ich morgen dann noch weiter drüber sprechen, über dieses vertieften Zustand, über Samadhi, was dann noch als weiterer Schritt auf dem achtfachen Pfad kommt, wo sich wirklich der Geist dann sammelt und wo er dann ja mehr oder weniger automatisch in die Tiefe geht, weil wir ja auch diese Schichten, die über dem drüber liegen, was in uns allen vorhanden ist. Unser ursprünglicher Geist ist reines, klares Licht durch hinzugekommene Trübungen, durch hinzugekommene Blockaden, durch hinzugekommene Schichten ist unser ursprüngliches Potenzial, wer oder was wir wirklich sind, ist dadurch verdeckt. Und der spirituelle Weg besteht darin, diese Schichten, diese Blockaden, diese traumatischen Ablagerungen, diese Trübungen, die loszulassen, sodass das, was drunter auf uns wartet, mehr und mehr zum Vorschein kommen kann, zur Wahrnehmung kommen kann. Und da haben wir eine Haltung, wo wir das eine loslassen und dann uns gleichzeitig auch sehr, sehr empfänglich machen. Und wo es nicht darum geht, irgendwas zu machen, sondern eigentlich nur die Erlaubnis zu geben, dass das jetzt zur Wahrnehmung kommen darf. Also so da nochmal auch in Bezug auf das rechte Bemühen auch nochmal einen guten Weg zu finden und ja, vielleicht auch nochmal das Gleichnis, da wo ich zuerst schon mal darauf hingewiesen habe, sich nochmal zu merken, wenn wir zu stark wollen, zu stark, jetzt muss ich endlich loslassen, dann ist es wie bei einem Instrument, bei einem Saiteninstrument, ja, haben wir hier die Gitarre, wenn man da die Saiten zu stark anzieht, ja, hört sich ganz einfach furchtbar an. Und wenn man die Saiten aber zu lose lässt, hört sich es auch nicht gut an. Das Instrument, unser inneres Instrument, das muss richtig gestimmt sein. Und da immer wieder schauen, das rechte Bemühen, ist es recht gestimmt? Bin ich zu sehr am Machen wieder oder habe ich mehr diese Eigenschaft, ja, es darf geschehen, es darf sich vertiefen. Ja, und da zum Abschluss vielleicht nochmal tiefe Dankbarkeit für Aya Khema, die uns diesen Weg erklärt hat, den wir hier in diesem Kurs nur anschneiden können, wo es nicht ganz vielleicht so in die Tiefe geht, wie es in Samadhi möglich ist, aber wo wir tiefe Dankbarkeit für sie haben können, sie hat sich selber den Weg erschlossen, ja, anhand der Lehrreden, die vom Buddha überliefert sind. Und sie hat am Anfang große Anfeindungen erlebt, gerade von Seiten der Mönche, die auf sie zugekommen sind. Sie war Nonne, die Nonnen haben da nicht so ein gutes Standing in der buddhistischen Welt. Da sind die Mönche auf sie zugekommen und haben ihr gesagt, das ist in der heutigen Zeit nicht mehr möglich, dass man diesen Weg beschreitet, der Vertiefungen. Und Gott sei Dank, muss man sagen, hat sie dann diesen ehrwürdigen Jnanarama gefunden, der ihr das bestätigt hat, der gesagt hat, du bist auf dem vollkommen richtigen Weg und bitte lehr diese verloren gegangene Kunst. Und Aya Khema hat diesen Auftrag angenommen, hat diese verloren gegangene Kunst angefangen zu lehren. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich war 85, war ich das erste Mal bei ihr im Kurs. Das war ein Kurs, wo sie da noch gar nicht drüber gesprochen hat. Und dann war 87, kam sie wieder nach Deutschland, war ich wieder im Kurs und dann hat sie die Vertiefungen gelehrt, weil sie in der Zwischenzeit sozusagen diesen Auftrag bekommen hat oder die Erlaubnis auch bekommen hat, diese verloren gegangene Kunst zu lehren. Und sie war die Erste, die das dann auch gemacht hat. Inzwischen ist es nicht mehr so exklusiv. Es gibt viele Lehrer, die auch die Vertiefungen lehren, auch im Westen jetzt. Aber damals war sie die Einzige, die Erste, die so offensiv dann das in die Welt gebracht hat. Also auch da kann man tiefe, tiefe Dankbarkeit haben und Wertschätzung für diesen Mut auch, den sie hatte. Und für dieses große Genie auch, das sie hatte, dass sie da selber diesen Weg für sich auch rausgefunden hat. Kann man nur erahnen, wenn man jetzt alle Anweisungen hat, die man bekommen kann feststellt, wie dass das mit all den Anweisungen schon nicht einfach ist, geschweige, wenn man keine Anweisungen hat oder sich aus dem Buch das rausholen muss.